BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Und wir sind heute zu Gast auf dem Falkenstein im Allgäu. Hier betreibt die Familie von Simon Schlachter das Burghotel. Er selber ist leidenschaftlicher Koch und er hat sein Handwerk bei den ganz großen, namhaften Kollegen gelernt. Und sein Restaurant Pavo, das er dann nach der Rückkehr in die Allgäuer Heimat dort oben sozusagen betrieben und eröffnet hat, das ist dann ganz, ganz schnell mit einem Stern ausgezeichnet worden und ist jetzt das höchstgelegene Sterne-Restaurant in Deutschland. Herzlich willkommen bei uns, Simon Schlachter. Wir freuen uns, dass du da bist, Simon. Servus.
Hallo, grüß dich. Wir freuen uns auch.
Ja, dieser Erfolg da mit diesem Stern, der so ganz schnell bei euch geglitzert hat, der kam damals schon ziemlich überraschend auch für euch, gell?
Stimmt, wir haben 8 Monate später, nachdem wir das Pavo eröffnet haben, haben wir den Stern erkocht. Mhm. Also das war dann schon so, die Michelin-Einladung kam per Mail. Okay, was heißt das jetzt? Und dann waren wir auf der Gala und dann kam der Stern, also... Wir waren brutal begeistert. Also
ja, klar.
Hut ab, das ne.
Es ist eine Auszeichnung, es ist aber auch eine Verpflichtung und auch darüber werden wir uns nachher ausführlich unterhalten. Und auch, warum du sagst, die Allgäuer Wurzeln und die Allgäuer Heimat, das war für dich und deinen Lebensweg sehr, sehr prägend. Habe die Ehre, heute mit Simon Schlachter, dem jungen Küchenchef vom Pavo, dem Sterne-Restaurant auf dem Falkenstein. Simon, den Falkenstein müssen wir jetzt mal ein bisschen schildern für Hörerinnen und Hörer, die das nicht so gut kennen. Es ist ein markanter Berg mit einer Burgruine im Ostallgäu, bei Pfronten.
Richtig. Und zwar der Falkenstein, da wollte König Ludwig sein letztes Schloss damals bauen.
Ja, genau. Auf dieser Burgruine, die es schon gab. Das
genau,
hat ihm richtig. Natürlich gefallen. Die stand ja nicht von ungefähr da. Es ist ein unglaublich bevorzugter Platz, wo man einen Rundumblick hat, ja. Panoramablick.
Man schaut nach Österreich, also nach Deutschland, also man hat Rundumblick, wie du schon sagst. Mhm. Und das Schöne ist, König Ludwig wollte sein letztes Schloss bauen, hat die ganze Infrastruktur für uns auf gut Deutsch schon hergerichtet. Die Wasserleitung, wo wir heute noch das Wasser beziehen, die Straße gebaut, also wirklich für die Zukunft gesichert und wollte dort sein letztes Schloss bauen.
Wie und dazu kam es dann nicht mehr.
Dann kam es leider nicht, aber sonst wären wir nicht da gewesen.
Sonst wärt ihr jetzt nicht da, ja.
Genau.
Es ist ja so, es gibt Historiker oder Menschen, die sich mit König Ludwig und seinen Bauvorhaben etc. beschäftigen, die sagen, wenn man sich die Zeichnungen anschaut, die von diesem geplanten Schlossbau existieren, wenn man da zum Beispiel den Thronsaal sich anschaut, ich habe die Zeichnung selber mal gezeigt bekommen vom Füssener Hobbyhistoriker Magnus Peresson, dann sieht man, dass in dem Thronsaal auf den Zeichnungen eigentlich kein Thron steht, sondern so ein Podest, wie wo man einen Katafalk draufstellen kann. Und er, glaube ich, gehört zu denen, die sagen, er ist davon überzeugt, dass Ludwig hier in dem Sinne kein Schloss zum Wohnen sich erbauen wollte, sondern einen Ort, wo er begraben sein wollte, ein Grabmal. Ich neige dem tatsächlich auch zu, muss ich sagen. Seit man mir das so erläutert hat und ich diese Zeichnung gesehen habe, denke ich mir, ja, da muss was dran sein.
Also ich glaube, er wollte sich da eher ein bisschen abschotten und wirklich, das wäre sein Ruheort auch gewesen.
Es war auf jeden Fall kein Ort, an dem er, glaube ich, groß Publikum gewünscht hat, wie in Schloss Neuschwanstein, weil man sieht es einfach daran, dass zum Beispiel dieser Weg hoch, den ihr jetzt täglich benutzt, auch Richtig. Die Gäste von eurem Burghotel und von deinem Restaurant, der ist ganz, ganz klein angelegt worden. Das war also nicht auf Massenbetrieb, auf Prunkkutschen, die da kommen. Das war bloß so ein Wegerle, den er da geschaffen hat. Das deutet eben auch darauf hin, dass es so ein Ruheort sein sollte.
Er wollte es ganz exklusiv für sich und seine Bediensteten, glaube ich, so sieht man es auch, aber ja.
Und unterhalb dieser Burgruine, die es ja noch gibt, da war dann eine Restauration, ein Wirtschaftsraum, eine Alphütte? Was
genau,
war
es war so eine Bergjausenstation. Also es hat sich verändert. Der Falkenstein hat viele Jahrzehnte verschiedene Konzepte verfolgt. Mhm. Es war eine Jausenstation, dann war es mal eine Unterkunft, dann waren es nur eine Jausenstation und irgendwann, wo wir das 1988 die Familie übernommen hat oder gekauft hat, den Berg komplett, dann hat man gesagt, okay, man baut das komplett aus. Es war sehr zugemüllt, es waren runtergewirtschaftet, also wir waren nicht mal ans Abwasser angeschlossen, da wurde damals ein Schieber aufgemacht, so lief das Abwasser über den Fels runter, also wirklich infrastrukturtechnisch haben wir alles hergerichtet und dann hat man natürlich gesagt, okay, man baut das jetzt aus, man baut auf die Hotelzimmer aus, auf den Tagesbesucher und damals war es eine Rodler-Ausflugsstation mitunter.
Genau, die Leute sind hochgelaufen, vielleicht haben die schöne Aussicht genossen und sind dann entweder mit dem Rodel wieder runter oder im Sommer halt auch gelaufen.
Mhm. Und jetzt hat sich das ein bisschen verändert. Dann 2017 bin ich dann nach Hause gekommen, habe dann die Küche ein bisschen umgestellt. Also wir haben schon immer modern gekocht und dann hat man natürlich noch Modernisierungen in der Küche gemacht, einfach jünger, neuer gekocht. Und 2019 mit dem großen Umbau vom Falkenstein hat man den Falkenstein ins neue Jetzt gebracht. Das war uns sehr wichtig. Einmal gescheit in die Substanz gegangen, den ganzen unteren Stockwerk infrastrukturtechnisch rausgerissen, Küche neu, Heizung, alles auf den neuesten Stand gebracht. Und so zugleich auch 8 Zimmer umgebaut.
Also wirklich, man kann dort nicht nur gut essen, sondern man kann jetzt auch wirklich dort gut schlafen.
Gut schlafen, auf jeden Fall. Also wir haben 17 kleine, schöne Zimmer und wirklich auch Suiten dabei. Also wirklich, ich sage immer, der Gast im Allgäu sucht nicht das Hamburger Stadthotel.
Nein.
Sondern der sucht einfach Allgäu.
Ja.
Die natürlichen Materialien wie Altholz,
ja.
Holz, Stein, Lehm. Also die Mischung einfach.
Auch keine oder komplizierte Formensprache.
Nee, und einfach ankommen, wohlfühlen, das war uns wichtig, wo wir das ausgebaut haben, umgebaut haben. Es sollte wie ein Chalet wirken, das ganze Haus. Und Step by Step bauen wir immer weiter aus und so entwickelt sich der Falkenstein nach und nach weiter. So.
Aber das ist jetzt witzig, du hast gerade gesagt, und unsere Familie hat den Berg gekauft. Richtig. Also euch gehört der Falkenstein tatsächlich auch mit dieser Burgruine.
Richtig, also komplett. Also es kann nicht jeder sagen, dass einem der ganze Gipfel gehört.
Aber also die Familie Schlachter besitzt eine Burgruine.
Richtig, richtig, hat auch die Kosten natürlich für Instandhaltungen und so weiter und Versicherungen, aber wirklich uns gehört das Hotel, also der obere Gipfel, gehört uns komplett im Privateigentum.
Aber die Burgruine hat natürlich eine historische Bedeutung. Das heißt, da wird auch das Landesamt für Denkmalschutz ein Auge drauf haben. Da könnt ihr jetzt nicht anfangen, Steine rauszuklopfen, sondern ihr müsst es quasi so, wie es gedacht ist, erhalten.
Genau, also natürlich wurde vor 3 Jahren wurde groß saniert, die Ruine.
Das musstet jetzt aber nicht ihr machen, oder? Doch,
doch. Doch,
doch.
Also das ist wirklich klar, da kommt natürlich,
da gab's Zuschüsse.
Kriegt man Zuschüsse natürlich auch, aber wirklich vieles bleibt auch bei der Familie dann hängen, aber es hilft nichts, man muss das ja erhalten. Es ist ein markanter Ort, es steht für Fronten mitunter und das muss man erhalten.
Das war mir nicht klar, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kenne natürlich den Ort, bin selber oft schon hochgewandert, einfach weil dieser Ausblick in den Königswinkel und auf die Seen drunter und auf die Berge, es ist ein magischer Ort, es ist sensationell, aber ich wusste nicht, dass die Burgruine
da war der Opa damals schon sehr, sehr weit, der hat dann damals gesagt, weil die Gemeinde wollte das Vorkaufsrecht von der Ruine und dann hat der Opa gesagt, nein. Entweder ganz oder gar nicht.
Es macht natürlich Sinn, weil zwei Herren ist schwieriger als einer.
Du sagst es, genau so ist es.
Ja.
Und so hat er gesagt, nee, ganz oder gar nicht. Und seitdem läuft es bei uns erfolgreich weiter.
Mhm. Aber wie gesagt, ihr müsst eben auch erhalten, ihr müsst schauen, dass diese Aussichtsplattform, dass die Wege gesichert sind etc. pp.
Mhm. Aber das macht man natürlich auch sehr gern. Also es muss auch gesichert sein, weil man möchte nicht, dass da irgendwann die Treppen runterfällt oder sonst was.
Ja, und eben unterhalb von dieser Burgruine, so muss man sich's vorstellen. Sie können natürlich auch einfach mal im Internet googeln, da sehen Sie die schönen Bilder. Wenn Sie Burghotel Falkenstein eingeben, da sieht man genau, wie diese wunderbare exponierte Lage ist, auf der ihr da residiert. Als du auf die Welt gekommen bist, gab es das da schon? War das schon in Familienbesitz? Also wart ihr da schon
sozusagen? Wir waren da schon oben.
Als Familie?
Mhm. Genau, also ich bin 92 geboren.
Und du hast gesagt, 88 habt ihr?
Genau, 88, mein Bruder 87, der ist dann damals hochgekommen. Also natürlich war das für meine Mutter immer so, oh Gott, überall geht's runter. Wir sind
warum deine Mama kommt nicht aus dem Allgäu?
Kommt nicht aus dem Allgäu, kommt aus Niederbayern.
Genau. Ah, da ist ein wenig flacher.
Ein bisschen flacher. Und die hat dann auf den Falkenstein geheiratet. Und natürlich ging's überall runter. Das ist natürlich als Mutter schon so, oh Gott, ich kann mein Kind hier nicht überall frei laufen lassen. Aber irgendwann hat mein Vater gesagt, lass sie laufen, die passen schon auf, die kennen, wir durften nie auf die Ruine, das hieß immer, da bleibt sie fern.
Ja.
Aber unten am Hof überall, wir sind teilweise die 2 Kilometer Privatstraße mit dem Bobbycar runtergefahren.
Ui, okay.
Ja, hat auch funktioniert, also wir sind alle gesund und geht's gut.
Nie was passiert.
Nie was passiert, also wir wussten ja, wie weit wir gehen können.
Ja. Wie ist es als Kind aufzuwachsen in einer Familie, die sich mit Leib und Seele der Gastronomie und dem Gastgebertum verschrieben hat? Wie bist du da groß geworden? Wann wird einem das bewusst? In welchem Alter kapiert man, dass da ein bisschen was anders läuft als bei anderen Familien, wo der Papa vielleicht auf ein Amt geht oder die Mama in Grundschule als Lehrerin?
Es ist natürlich schon anders auf dem Berg, weil wenn du jetzt dich mit Freunden treffen wolltest, musst du ja immer irgendwie vom Berg runterkommen. Klar, wir haben ein Fahrrad gehabt, dann auf der Hälfte der Strecke hat man dann so gesagt, ja, könntest du uns da abholen, die Eltern oder so. Wir haben eigentlich keine Einschränkungen gehabt. Wir konnten alles machen und tun, wie wir wollten. Wenn wir uns mit Freunden treffen wollten, hat man das auch organisiert bekommen. Also der Opa hat uns auch immer nach der Schule abgeholt im Tal unten und wieder hochgebracht ins Hotel.
Mhm.
Und das Schöne war ja, es sind ja so viele Kinder auch gekommen von den Hotelgästen. Du hast eigentlich immer
das
zu tun
stimmt,
gehabt.
Ja.
Und dann von unserem Schwesternhotel natürlich die Jugend von der Schlossanger Alb. mit denen hat man natürlich ganz viel am Berg auch gemacht. Also wir sind, weil unten war der Spielplatz, dann hat man sich entweder ist man runtergelaufen oder man hat sich in der Mitte getroffen im Wald, hat da irgendwelche Lager gebaut und Baumhäuser und sonst was. Also wir haben komplette Kindheit eigentlich im Paradies gehabt, kann man wirklich so sagen.
Ja. Das müssen wir, glaube ich, nochmal kurz erklären, weil das ist auch so ein kleiner spannender Aspekt. Also deine Familie betreibt eben das Burghotel. Richtig. Und nochmal ein Stückel weiter runter, da ist deine Tante, richtig, die Barbara Schlachter-Ebert, mit der wir auch schon einiges gemacht haben im Bayerischen Rundfunk. Und die hat die Schlossangeralm.
Genau, also
die, auch ein wirklich schöner Platz, schöner Ort, schönes Hotel, gute Küche. Also da sieht man schon, die ganze Familie ist wirklich in dieser Gastronomie total verwurzelt.
Richtig, und zwar beide Hotels, das ist ein Unternehmen, also die gehören komplett zusammen. Mhm. Also das ist keine Konkurrenz, sondern wir gehören beide Hotels zusammen, 50-50. Und so kommt nie ein Konkurrenzgedanken, sondern jeder hat seine eigene Küchenphilosophie. Ich oben auf dem Berg ganz anders wie auf der Schlossangel.
Wie die Tante unten,
genau. Und das Schöne ist, die Gäste tauschen sich in dem Unternehmen so aus. Also mal gehen wir auf den Falkenstein essen oder unsere Gäste gehen auf die Schlossangel. Also die sind wirklich kulinarisch komplett versorgt. Also die können 3 Tage andere Konzepte erleben.
Ja. Und bist du denn als Kind schon in der Küche rumgewuselt?
Also mit 3 Jahren war ich schon wirklich am Herd. Da war so wirklich am Herd gestanden. Wir haben so einen Gasherd gehabt und da war unten drunter der Backofen. Dann hat der Vater die Backofenklappe aufgemacht. Dann war ich da drauf gestanden und dann habe ich da Eier gekocht, keine Ahnung, alles Mögliche. Oder dann kam wieder irgendwie eine Jamie Oliver-Sendung und dann habe ich das angeschaut. Dann habe ich das alles aufgeschrieben am Fernsehen. Also ich glaube, da war ich 5 oder 6, also 7. Ich weiß nicht mehr, wie alt. Also dann habe ich das alles so irgendwie gemerkt, dann bin ich runter, dann habe ich da ein weißes Schokoladeresort, das weiß ich heute noch, ausprobiert.
Ja.
Und irgendwann bin ich zum Vater gegangen.
In dem Alter?
Bei dem ging das so schnell. Warum wird das wird nicht weich?
Ja.
Ja, weißt du, im Fernsehen wird es halt schneller gemacht, aber dabei musste ich es halt nochmal 5 Minuten länger kochen. Ja. Und so hat man einfach wirklich mitmachen können.
Kochen hat dich wirklich interessiert, Punkt.
Also mit 3 habe ich schon gesagt, also wenn ich mal groß bin, werde ich kochen.
Und du hast ja diesen Lebensweg dann konsequent verfolgt, wie wir noch hören werden. Das ist schon interessant, weil ich könnte mir vorstellen, es gibt eventuell auch die Abwehrreaktion, dass man gerade, weil man in so eine Situation hineingeboren wird und mitkriegt, dass es ist ja trotzdem immer viel Arbeit und wissen wir ja alle, dass dann auch Kinder sagen, um Gottes Willen, damit will ich nichts zu tun haben. Das ist jetzt in eurer Familie eher andersrum,
gar nicht.
Gell?
Andersrum. Also ihr wollt alle in der Gastronomie, mein Bruder, meine Schwester.
Ja.
Ich, also alle irgendwie in der Gastronomie mit.
Dann haben aber die Eltern auch was richtig gemacht, offenbar.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ja, für uns ist das, ich sage immer, wenn ich oben auf den Falkenstein gehe, ich gehe nicht zum Arbeiten. Das ist ja, das ist für mich keine Arbeit. Also im Endeffekt, ich mache es ja gern, weil wenn du es gern machst, dann ist das alles keine Arbeit. Dann macht es Spaß und so muss es auch sein.
Ja, im Idealfall sollte es so sein. Ja. Und wie war es mit dem Familienleben? Also ihr sagt, Kinder war Paradies, wir waren auf dem Berg oben, wir haben Freunde im Tal gehabt und man hat sich in der Mitte getroffen oder es kamen Gästekinder, es war wie bei allen, vielleicht ein bisschen andere Umgebung. Und vom Familienleben her, hat man gemeinsam gegessen oder ist man einfach in die Küche gegangen, wenn man Hunger gehabt hat? Wie habt ihr das damals geregelt?
Also klar, man hat gemeinsam gefrühstückt immer. Klar, wenn wir Schulzeit hatten, hat der Vater uns geweckt. Dann waren wir 3 Kinder mal an der Bar so gehockt, dann gab es erstmal Frühstück und so.
An der Bar
an der gehockt. Ja. Und da gab es da Müsli und Sonstiges. Und wirklich nach der Schule um 2 Uhr war dann immer Mittagessen mit der Familie zusammen, am Abend noch.
Da war das Mittagsgeschäft schon genau, erledigt sozusagen, gell?
Aber
da habt ihr euch hingesetzt.
Ganz, ganz wichtig, dass man wirklich immer zusammen ist mit der Familie, irgendwas durchspricht, auch heute noch.
Ja.
Man trinkt dann zwischendurch ein Espresso wieder zusammen, dann werden ein paar Sachen besprochen, was wieder anstehen. Also da ist wirklich. Und was das Schöne ist, unsere Eltern lassen uns komplett freie Hand. Also,
in der Jetztzeit meinst du?
In der Jetztzeit, also wirklich, wo ich heimgekommen bin, die haben gesagt, den Umbau und alles oder in der Küche, Simon, mach, was du willst. Solange die Zahlen und alles passt, läuft doch alles, lass machen, weil mein Vater sagt immer, vor 20 Jahren haben wir anders gekocht, als wir heute kochen.
Das stimmt.
Warum soll ich dich jetzt einschränken und sagen, na, so musst du das machen.
Du musst auch wieder die Zwiebelsuppe machen, die ich gemacht habe.
Nee, es gibt manche Klassiker, wie der Kaiserschmarrn, den habe ich einfach 1:1 vom Vater übernommen, weil der ist halt perfekt. So wie er ihn macht, ist perfekt. Also warum soll ich den verändern? Was perfekt ist, lass einfach so. Oder die Käsespätzle, wie er die gemacht hat, die machen wir heute noch so. Aber nur auf Vorbestellung.
Und Familienfeste zum Beispiel, beziehungsweise große Feste, wie jetzt hat man gerade Weihnachten. Und an Weihnachten gehen ja gerade viele Gäste auch gern in ein schönes Hotel und lassen sich da ein bisschen verwöhnen und genießen die Natur drumherum. Wie hast du Weihnachten als Kind erlebt? Wie war das? Konntet ihr euch nach dem Essen ein bisschen zurückziehen für euch? Wie habt ihr das geregelt?
Also Weihnachten war immer so, dass man, ist auch heute noch so, dass die Leute wirklich, dass man sagt, um 5:30 geht's los, das Menü, das Gala-Menü für Weihnachten. Und dann will man wirklich, ist immer das Ziel, so zwischen 9 und 9:30 fertig zu sein. Und
dann die Familie.
Und dann kommt die Familie dran. Und wirklich auch die ganzen Hotelgäste, auch heutzutage noch, verstehen das voll, weil Total. Die gehen dann auf ihre Zimmer hoch. Und dann kann die Mitarbeiter noch Weihnachten feiern und wir, die Familie auch. Und dann geht's meistens noch bis um 2 in der Früh oder so. Und am nächsten Tag geht's schon wieder weiter mit dem Kochen. Aber das ist einfach so, dann hockt man gemütlich zusammen.
Zwei, drei Stunden braucht man dann
das
einfach.
Das brauchst du einfach und ein bisschen Fondue irgendwas in die Mitte gestellt.
Oder,
und das
teilt oder man gute dann. Suppe, reicht ja auch schon. Ja, richtig also gute Rindersuppe.
Immer, also wirklich, uns hat es an nie was gefehlt. Also auch an Silvester, natürlich bist du an Silvester da oben auf dem Falkenstein, dieser Rundumblick.
Das ist der
ich glaube, mehr brauche ich. Wir haben zwar auch ein Feuerwerk, aber das braucht es eigentlich gar nicht, weil das Feuerwerk machen alle im Tal unten. Ja. Also es ist ein Traum.
Aber das ist schon so eine Hochzeit im Jahr, diese 2 Wochen, oder?
Auch ja, bei euch? Natürlich, natürlich. Also das ist mit Hochzeit, aber es hat sich, nach dem Lockdown hat sich vieles verändert. Klar, durch die Modernisierung vom Falkenstein auch. Wir sind ins neue Zeitalter gegangen und seitdem wirklich, wir sind sehr zufrieden. Also wirklich, ich sage immer, das, was wir Gas geben, zahlt sich ja auch aus irgendwo.
Ja, Gott sei Dank ist es so.
Und die wiederkehrenden Gäste sind natürlich das größte Lob, was wir bekommen.
Ja. Habe die Ehre, heute mit dem jungen, darf ich sagen, Küchenchef Simon Schlachter vom Pavo auf dem Falkenstein. Simon, du hast gerade ein bisschen aus deiner Kindheit und Jugend erzählt, dass die Eltern bzw. der Opa damals den Berg, den Falkenstein, gekauft hat und dass du schon als wirklich 3-Jähriger 3 Käse hoch Knirps in der Küche gestanden bist bei deinem Papa und ein bisschen mitgebrutzelt hast und immer gesagt hast, ich will Koch werden. Und als dann in der Familie wahrscheinlich die Frage aufkam, wer bleibt denn herum oder wer macht denn der Berg, hat der Simon den Finger gehoben und gesagt, ich mach den.
Richtig. Schon damals wirklich, das war...
Da warst du wie alt?
Ich glaube, das war mit 10 schon.
Wow.
Mit 10 habe ich gesagt, ich mach den Berg irgendwann. Und mit 15, ich war immer in der Schule so ein bisschen faul, muss man sagen. Also so für eine 3 zu lernen, das reicht schon. Also mehr braucht es nicht. Und dann irgendwann hat es geheißen, ich habe Hauptschule gemacht, 9. Klasse, qualifiziert noch. Und dann habe ich gesagt, ich gehe in die Ausbildung. Mit der 7. Klasse hatte ich schon meinen Ausbildungsplatz in München, also im Königshof habe ich die Ausbildung gemacht.
War ja auch immer eine erste Adresse.
Richtig.
Wird auch wieder eine werden, wenn er fertig ist, vermute ich.
Auf jeden Fall. Also war mitunter der jüngste Auszubildende in diesem Hotel. Also mit 15 Jahren wurde ich da genommen.
Darf man da überhaupt schon die volle Stundenzahl? Nee, ne? Ja, darf man eigentlich noch gar nicht.
Nein.
Oder man darf es zumindest nicht so genau anschauen.
Richtig. Also ich musste auch öfter früher heimgehen und irgendwann habe ich gesagt, ich will aber arbeiten. Ich will ja nicht, wenn die anderen zum Putzen anfangen, muss ich wieder nach Hause gehen. Ich will arbeiten. Dann habe ich meinen Vater gesagt, ruf da bitte an.
Und sag
dem Küchenchef, ich will arbeiten.
Du darfst bleiben.
Bitte darf ich bleiben. Ja, eigentlich dürfen es nicht, aber ich bin einfach nie gegangen. Also die haben mich 100 Mal geschickt und ich bin nie gegangen und dann bin ich halt wieder daheim gelaufen oder in die Wohnung und war natürlich schon, du kommst
von, mit 15
vom
Berg runter,
vom Berg
aus der Allgäuer Einsamkeit.
Richtig.
Und dann nach München.
Also hat super funktioniert, also war eine mega coole Zeit und da passiert ja auch nichts. Also im Endeffekt hast du ja alles gehabt und wenn du irgendwelche Hilfen braucht hast, da waren so viele Mitarbeiter und Kollegen. Es war super cool und dann habe ich da die Ausbildung gemacht, sehr, sehr, sehr viel gelernt, weil ich sage immer, das, was du in der Lehrjahre lernst, das ist, bleibt dir dein Leben lang.
Das ist das Basis.
Das ist die Basis.
Und wenn, das muss gut sein.
Sehr gut muss
das
sein.
Das muss gut sein, gell?
Und wirklich, wir haben viel gearbeitet, aber das war wirklich heutzutage top. Also wirklich, würde es sofort jeden wieder dorthin schicken, also zur damaligen Zeit. Jetzt gibt es ja irgendwie nicht mehr. Und
ja, der wird umgebaut.
Genau, wird umgebaut.
Und der wird sicher wieder eröffnet werden. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange es dauert. Ich fahre immer manchmal mit der Straßenbahn vorbei.
Schon.
Wird schon, ja.
Doch. Und dann habe ich gesagt, dann war ich da in der Ausbildung, bin dann noch ein halbes Jahr nach der Ausbildung geblieben. Dann habe ich gesagt, okay, was tue ich jetzt? Dann bin ich nach, jetzt schaue ich mir die nächste Stadt an. Dann ging es nach Hamburg hoch zum Ali Güngermisch. War wieder ein Sternekoch. Und
der hatte ja nun wahrscheinlich ganz ein anderes Programm, als du im Königshof gelernt hast. Gell?
Ganz anders. Ganz andere Welten. Ist natürlich nur ein Restaurant gewesen, kein Hotel dahinter mitunter. Und das war natürlich auch wieder brutal. Also ganz anderes Kochen, ganz andere Produkte. Natürlich Hamburg und Fisch.
Fisch, ja.
Ist eine andere Nummer. Da habe ich natürlich ganz viel mit Fisch verarbeiten gelernt, weil, ja klar, im Königshof haben wir auch super Fische. Ich habe Top-Qualität, aber in Hamburg ist natürlich mehr Fisch. Da läuft einfach mehr Fisch. Da läuft einfach mehr durch. Ja, genau. Und da habe ich viel mit dem Fisch gelernt, war dann dort über ein Jahr beim Ali. Super Erfahrung und vor allem auch vieles miterlebt.
Warum bist du gerade zu ihm oder da oder nach Hamburg? Wolltest du in die Stadt? Wolltest du zu ihm?
Ich wollte zu ihm.
Du wolltest zu ihm und du kanntest ihn, weil?
Von der Küchenparty vom Königshof. Ah, okay. Da war er damals als Koch und er hat so unkompliziert manche Sachen kombiniert, wo ich einfach gesagt habe, hey,
das gefällt mir,
wie er kocht und es war unkompliziert
manchmal. Weil das ist ja auch immer eine Frage, warum landet man dann, wenn man so als junger Koch seine Lehr- und Wanderjahre macht, warum landet man genau da, wo man dann eben.
Ja, und wirklich rauskommt. Da auch mit dem Fisch wollte ich noch mehr lernen. Mhm. Und ja, so hat sich das ergeben. Dann habe ich gesagt, das gefällt mir, was du machst. Ich komme zu dir. Okay, passt. Super. Mhm. Und so war das auch gemacht. Ja, dann habe ich mir gedacht, okay, Hamburg war super coole Zeit. Dann bin ich in die Schweiz gegangen.
Und da war jetzt, glaube ich, auch wieder dein damaliger Mentor in Hamburg eben sozusagen wichtig, weil der dir gesagt hat, Junge, wenn du es ernst meinst, du musst auch noch in ein 3-Sterne-Lokal, gell?
Richtig, das hat damals der Ali schon immer zu mir gesagt, Simon, du musst unbedingt mal ein 3-Sterne-Restaurant machen, wie du sagst. Damals habe ich gesagt, ja, kann man machen. Nein, Simon, irgendwann wirst du mal bei dir heim sein, dann heißt irgendwann, denkst du, hätte ich es doch damals gemacht.
Weil dann geht es nicht mehr.
Dann
ist doch klar, wenn du daheim anfängst und so ist es ja jetzt auch gekommen, richtig. Du könntest jetzt nicht sagen, ja, ich gehe jetzt mal 3 Monate, wohin auch immer, mach da mal ein bisschen mit, das geht nicht.
Ja. Ne? Und dann war das damals in der Schweiz, das waren dann 2 Sterne danach, also wirklich noch 2 Sterne gekocht, ich wollte so halt Step by Step. Und
sag gerne den Namen. Den
von Heiko Nieder war das, damals der Restaurant im Dolder Grand in Zürich. Ganz andere Kochart wieder, also wir haben da viel mit Kombinationen, Erdbeer, Mozzarella, Rande, also rote Beete, also ganz verrückte Kombinationen macht, aber wirklich zusammenpasst. Also wirklich, man denkt so im ersten Moment, oh Gott, was ist denn das? Aber es war super harmonisch und damals ganz, ganz viel auch wieder, also ich dazugelernt, war ich auch über 1,5 Jahre, also ich habe überall so 1,5 Jahre gemacht, weil ich habe gesagt, ich will ganz viel in den 10 Jahren, bis ich heimkomme, will ich ganz viel sehen. Und danach wieder nach Deutschland zurück, also nach Konstanz, ins Restaurant Ophelia zu Dirk Hoberg. Waren auch 2 Sterne. Da habe ich dann viel in der Patisserie noch gelernt und am Soße, also an den Fleischposten.
Da muss ich schnell mal nachhaken, weil ich weiß, dass viele Menschen gerne Kochsendungen ja anschauen im Fernsehen und ne, die verschiedenen Formate, die es da gibt. Und dann treffen wir ja immer und immer und immer auf viele Köche mit bekannten Namen und die sagen dann immer, Patisserie ist nicht Kochen.
Kann man so nicht sagen.
Die einfach sagen, jetzt soll ich schon wieder Dessert machen. Hat doch mit Kochen nichts zu tun. Da muss man grammweise abwiegen. Stimmt ja auch.
Stimmt, man muss sich schon an die Rezepte halten, weil sonst funktioniert es teilweise wirklich gar nicht. Also, aber wenn das im Herzen, wenn das übergeht, das hast du einfach drin. Und mir macht wirklich, bei mir ist nicht so, ich mache nur Beilagen oder nur die Fisch und Fleisch, sondern ich mache alles. Wirklich, mir macht alles Spaß, weil die Abwechslung einfach drin ist. Weil wenn ich immer das Gleiche mache, dann wird es so eintönig und so, gehst du mal wieder in die Patisserie und probierst da wieder was aus und so entwickelst halt mit deinem Team immer neue Sachen. Weil du überall irgendwo doch deine Hand drin hast und du weißt Bescheid. Weil sonst irgendwann könnte der Patissier zu dir sagen, das geht nicht, aber doch, du weißt, es gibt eine Möglichkeit, das geht, wir kriegen das hin. Okay.
Man sollte alles können, glaube ich. Man muss nicht alles umsetzen, aber man sollte von jeder Position, die es in der Küche gibt, sollte man halt wirklich viel Ahnung haben.
Aber Patisserie macht schon sehr viel Spaß.
Um deine Jungen dann anzulernen, auszubilden und so weiter.
Natürlich. Ja, und dann ging es nach der Konstanz-Station, ging es dann in den 3-Sterne-Betrieb in der Schweiz.
Name auch.
Andreas Caminada, kleinste Stadt der Welt, hat er sein Restaurant, das Schloss Schauenstein in Fürstenau. Und das war natürlich ganz brutal, also es war ganz anders wieder.
Erklär uns mal den Unterschied, weil ja viele sagen, also 1-Sterne-Küche können die Menschen da was damit anfangen, die wissen, die kochen auf einem ganz hohen, schönen, tollen Niveau. 2 Sterne ist noch ein Ticken drüber und ich glaube, wenn man den Unterschied erklärt, warum hat einer 3 und einer 2, das kann man dann oft eigentlich als Laie nicht mehr so richtig festmachen, weil es schmeckt sowohl bei dem als auch beim anderen. Also was macht den Unterschied?
Das ist eigentlich eine schwere Frage, muss ich ehrlich sagen. Schmecken tut es bei allen eigentlich. Mhm. Also wirklich, es schmeckt bei allen. Der eine hat halt noch natürlich dieses Drumherum, wo noch, wir haben teilweise bei dem 3-Sterne-Betrieb haben wir auf dem iPad angerichtet. da war eine Light Plate, hieß das. Da war unten so eine Show und dann war das Gericht oben drauf angelichtet und unten ging ein Kunstwerk los. Also so komplett verrückt, also es ist total...
Kann man, könnte man vielleicht sagen, es wird in der Drei-Sterne-Gastronomie muss noch mehr Aufwand betrieben werden?
Mitunter, ja, mehr Aufwand. Es gibt nur 200%.
Ja.
Also es tut es schon, geht gar nicht. Nee, also das geht bei mir auch nicht. Also ja. Weil sobald du schon überlegst über irgendwas, dann ist schon vorbei.
Mhm.
Wirklich 200% und einfach die Perfektion. Von Anfang bis zum Ende, aber das haben eigentlich die ein- und zwei Sterne genauso. Aber drei Sterne, da ist halt dieses Drumherum nochmal total verrückt. Also.
Und ich glaube, es ist doch sicher so wie bei den Hotelkategorien, in einem Drei-Sterne-Lokal müssen auch verschiedene Sachen wirklich gegeben sein, oder?
Ja.
Dass du einfach wirklich Silber und Kristallgläser, und also da müssen Sachen gegeben sein, die werden vorausgesetzt, oder?
Würde ich jetzt so gar nicht mehr bestätigen, weil
ja.
Das hat sich einfach ein bisschen verändert. Es hat sich verändert. Heutzutage kann man auch, wir tun teilweise unsere Teller, die angeschlagen sind, werden dann nicht mehr weggeschmissen, weil das ja kein Nachhaltigkeitsgedanke hat, sondern dann wird mit so einem Goldstift wird das wieder versiegelt. Dann sagen die Gäste, hey, was ist denn das für ein goldener Punkt? Ja, eigentlich ist der Teller hier ja angeschlagen, wie ihr seht. Den haben wir jetzt repariert. Also das ist eine japanische Art von wieder ganz machen. Und so gibst du dem Teller wieder eine neue Chance auf gut Deutsch. Bevor man einfach wegschmeißt, sagen wir, der wird repariert, in Anführungszeichen.
Finde ich clever.
Und das hat sich aber verändert. Und selbst sowas gibt es in den drei Sternen teilweise auch. Weil es hat sich...
Also das sagt nichts mehr aus. Also es muss niemand die Damast-Tischdecke haben.
Also in einem Restaurant haben wir auch keine Tischdecke damals gehabt, in einem Drei-Sterne-Restaurant. Eine Stube, da waren so schöne Tische, da gab es halt keine Tischdecke drauf. Weil der Tisch ja einfach ein Traum war. Also es gibt kein... System, wo man sagt, die und die Punkte muss man jetzt erfüllen, dann könnte man auch auf drei Sterne gehen. Klar, es gibt schon ein paar Punkte, die man machen sollte oder haben.
Aber als junger Koch, was lernst du in dieser wirklich so hoch oben angesiedelten Küche? Ich meine, ein Fleischbraten, ein Fischbraten, das alles konntest du schon, aber was ist der Lerneffekt, wo man sagt, das habe ich da oder dort wirklich mitgenommen?
Puh.
Präzision.
Also die Präzision, die 120, also 200%igkeit, also diese wirklich Perfektion auch, immer gleich, kein Unterschied, aber das habe ich wirklich, ich sage immer, es gibt nicht den, das war der perfekte Betrieb. Für mich waren alle Stationen, in denen ich war, waren alles super Mentoren und die haben mich alle weitergebracht, wo ich heute bin. Und du kannst jetzt nicht sagen, ja, nur der 3-Sterne war jetzt das, wo du das High-End jetzt gelernt hast. Nee, weil du ziehst jetzt aus allem zusammen, ziehst du das Perfekte raus. Also, was heißt das Perfekte? Also,
da hat dir das gefallen.
Ja. Das fandst du da nicht so gut, aber das fandst du da besser. Aber ich sage immer, das musst du einfach unabhängig davon machen.
Und was auch, glaube ich, tatsächlich ein Punkt ist, man sagt immer, der Posten ist sozusagen der Arbeitsplatz, wenn wir das jetzt einfach mal übersetzen. Ich glaube, in diesen großen Küchen ist die klare Struktur vermutlich nicht nur im Teller, sondern die ist auch auf dem Posten. Weil Leute wie, ich sage jetzt einfach mal Tim Raue, um den Namen zu nennen, den man einfach auch kennt, die sagen, nur wenn mein Platz, an dem ich arbeite, wenn der sauber ist und in Ordnung ist, das spiegelt sich auch auf meinem Teller wieder, dann habe ich auch die Struktur im Kopf. Das finde ich sehr einleuchtend, die Argumentation.
Stimmt. Also dazu wurde ich schon auch getrimmt, also weil bei mir muss die Küche immer sauber sein. Du könntest von meinen Arbeitsflächen könntest du essen. So sauber sind die. Also das muss, da wo der, neben dem Brett, muss der Lappen sein. Und der muss ausgewaschen immer sein und sauber. Und die Messer müssen da liegen. Also es muss ordentlich sein. Weil ich sage, wenn du heute da, morgen da, das funktioniert nicht, weil dann suchst du auch länger. Und es muss einfach eine Ordnung sein, eine Struktur. Und wie du sagst, vom Tim Raue. Wenn es so ist, dann widerspiegelt sich das beim Gast wieder. Und das, weil ich sage immer, das Schlimmste wäre, jetzt gehst du mit deinem Mann bei mir zum Essen, bist total begeistert. Hey, beim Simon war es super cool. Dann kommst du 4 Wochen später mit Freunden, weil du so begeistert warst. Na, diesmal war es jetzt aber nicht so besonders. Das darf nie passieren. Es muss immer gleich sein, weil du musst ja die Gäste abholen. Es muss eine Konstante rein. Und das ist ganz, ganz wichtig. Aber ist nur machbar, wenn du ein super Team im Hintergrund hast. Wirklich toi, toi, toi. Habe ich und macht Spaß. Ohne die funktioniert es nicht, weil du kannst nur so tolle Ideen haben, wenn du nicht die Leute im Hintergrund hast, die das für dich mit umsetzen.
Wie ist denn der Ton mittlerweile in der gehobenen Gastro oder überhaupt in der Küche? Der war ja, ja ehrlich gesagt, jahrzehntelang sehr, sehr, sehr rau, um es mal vorsichtig zu formulieren, was man immer so erzählt bekommen hat. Müsste sich eigentlich auch verändert haben. Ich weiß nicht, ob sich die junge Männer wie du heutzutage noch so brutal zusammenschreien lassen. Das kann ich mir fast nicht vorstellen.
Hat sich komplett verändert. Ich sage, es gehört der Arbeitsklima dazu. Es muss den Leuten Spaß machen, weil wenn du zur Arbeit gehst mit einem Bauchweh und so einem unguten Gefühl, dann kannst du auch keine Leistung bringen. Weil dann machst du das, was du halt machst und ja, oder gehst du mit so, der Chef kommt jetzt, ich kriege wieder Ärger. Geht nicht. Hat sich komplett verändert. Ist ein Miteinander.
Ja.
Ganz wichtig. Also den Boden schrub auch ich am Abend mit den Jungs. Also ich bin mir nicht zu fein, irgendwie jetzt da auch mal auf die Knie zu gehen und unten den Sockel zu putzen. Dann sehen die, hey, es ist ein Miteinander. Jeder ist ein Teil davon. Hey, wenn es der Chef macht, dann kann ich jetzt nicht schlecht sagen, ich mach's nicht. Also so funktioniert es und es hat sich, dieser Ton bringt nichts. Also ich sage immer, es gibt nicht jeden Tag, wo Friede, Freude, Eierkuchen ist, auf gut Deutsch. Es gibt auch einen Tag, wo du sagst, okay, hey, das war jetzt nicht so gut.
Ja, dann muss ist man das, ja dann, auch. Ja, also berechtigte Kritik muss ja sein.
Dann sage ich, hey, das müssen wir verändern, passt. Aber ich drehe mich um und dann geht's weiter. Dann ist wieder gut. Und dann weißt du, ja, stimmt, hat er recht. Aber es muss ein Miteinander sein. Das ist mir ganz wichtig, weil ich selber gehe auch nicht gern in was rein, wo ich sage, boah, muss ich heute schon wieder dahin. Die sollen ja gern zur Arbeit kommen. Hey, was machen wir heute? Heute läuft auch die Musik in der Küche mit. Also wir haben unsere Alexa, die ist unsere Musikerin. Dann ist sie unsere Alexa, Timer 2 Minuten 30 für die Wachteleier. So, also da braucht man viele Erleichterungen. Oder erinnere mich, ich habe gerade den Brokkoli am Blanchieren.
Und ich habe was ins Rohr geschoben.
Genau, in 10 Minuten erinnere mich, dass ich die Chips raushol. Das hat sich aber ein bisschen verändert. Also unser Alexa ist unsere beste Freundin mitunter in der Küche. Und ja, der eine hat den Musikwunsch. Also dann jeden Dienstag haben die Jungs ihre Playlist. Alexa, Dienstag-Playlist, okay. Ich mag sie gar nicht, aber die haben Spaß mit ihrer Playlist. Aber ja, macht Spaß.
Simon Schlachter vom Restaurant Pavo auf dem Falkenstein hat uns gerade über seine Lehr- und Wanderjahre erzählt. Mit 15 Jahren in der Lehre gewesen in München, dann über verschiedene Stationen wieder den Weg zurück ins Allgäu gefunden. Und bevor du dann wirklich angefangen hast, wieder daheim bei dir im Allgäu, da hast du noch ein bisschen Asien eingeschaltet, zwischengeschaltet mit deiner Partnerin und Lebensgefährtin, weil du gesagt hast, danach habe ich keine Zeit mehr, gell?
Ja, also das war damals wirklich so. Nachdem ich in der Schweiz war, dann habe ich mir überlegt, also nach der Hotelfachschule war das dann, also habe noch den staatlich geprüften Gastronom gemacht in der Hotelfachschule und Meister, habe ich gesagt, bevor ich jetzt nach Hause gehe, dann kam ich nicht mehr so einfach weg.
Jedenfalls nicht über
ja, da bist du einfach, du baust einfach daheim aus und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir? Ja, ich mache eine Weltreise. Zu Sabrina gesagt, Sabrina, wir zwei machen Weltreise. Ja, sie ist dabei, super, meine Partnerin. Und dann schauen wir die Welt so an, ja, 2,5 Monate haben wir Zeit, einen Tag da, einen Tag da, einen Tag da. Nee. Dann hat das Reisebüro auch zu uns gesagt, Simon, du sollst dich jetzt irgendwie mal auf ein Gebiet einschränken. Ja, okay, Südostasien interessiert mich sehr, wegen der Kulinarik allein schon. Und dann haben wir wirklich 2,5 Monate Südostasien gemacht. Wir haben gestartet in Vietnam, Kambodscha, Bangkok, Bali, Java, Laos, Singapur.
Und da haben wir jetzt die Garküchen am Start.
Richtig.
Die Garküchen und dieses ganz andere Zubereiten, dieses schnelle, frische, blitzschnelle Zusammenrühren in der Pfanne, zum Teil auch mit Produkten, bei denen uns wahrscheinlich eher so ein bisschen die Gänsehaut erstmal hochsteht, oder?
Ja.
Ja.
Ja, also wir waren ganz viel auf den Streetfood-Märkten unterwegs. Ich war wirklich dann meistens so irgendwo drangelehnt und habe da einfach zugeschaut, wie der das zubereitet. Allein das zu verstehen, wir haben auch manchmal Kochkurse mitgemacht, weil es waren manchmal so Gruppenreisen, wo man wieder mit jungen Leuten unterwegs war. Und dann waren da auch Kochkurse dabei. Also ich habe mich ja nie als Koch erkennbar gemacht. Die haben dann schon gemerkt, irgendwann, der schneidet schneller, der denkt selber mit. Okay, du gehst jetzt da, du kommst jetzt mit zu uns hinten in die Küche und zeigen wir dir, wie das wirklich geht. Und da hat man wirklich Sachen gemacht, selber Reispapier und so. Also wenn man weiß, wie es funktioniert, ist total einfach. Super cool, hab da ganz viel von den Streetfoods mitgenommen, von den ganzen Restaurants und von den Garküchen. Wie du sagst, die Garküchen, das war super cool. Meistens unkompliziert, aber was da rauskam, die haben 5, 6 Zutaten reingegeben.
Spannende Kulinarik, spannende Würzung natürlich auch.
Ja, viel mit den Gewürzen, viel mit den Soßen auch. Und hab da wirklich ganz viel mitgenommen für mein Restaurant dann, fürs Pavo. Und nach den 2,5 Monaten, wo wir unterwegs waren, sind wir dann nach Hause gegangen, haben dann normal weitergekocht im normalen Restaurant, haben schon so ein paar asiatische Einflüsse auch im normalen Restaurant reingespielt, was wir natürlich da gelernt hatten. Mhm. Und 2019 dann mit dem großen Umbau hat man dann gesagt, okay, ich will ein zweites Restaurant eröffnen. Also vor dem Umbau habe ich gesagt, ich will wo ich mich austoben kann. Und so ist es Pavo entstanden. Pavo, der Name.
Ja, genau, der Name. Das wollte ich dir gerade fragen, warum der Name Pavo, was bedeutet das? Das müssen wir erklären.
Ja, also mein Bruder war damals, wir waren zusammengekocht am Abend, vor dem Umbau noch. Ja, ich will so leicht asiatische Nuancen mit drin haben, auch in die Mitte alles gestellt in dem Restaurant.
Das war die Idee.
Das war die
kulinarische Idee. Gäste an einen Tisch versammeln, auch die, die sich nicht kennen?
Nein. Also wirklich die Gäste, die den Tisch reservieren, kochen genau. An einem Tisch zusammen, aber nicht mit Fremden.
Nicht
also jeder hat seinen eigenen Tisch.
Hatte schon. Mhm.
Genau, macht natürlich Sinn durch das Sharing, also eine Mischung aus, man hat seine eigene Bowl oder man hat was in der Mitte gestellt, dass wir einfach so eine Mischung austauschen, teilen oder für sich selber wieder. Also da spielen wir das Menü durch. Und dann habe ich gesagt, ja, so asiatische Nuancen will ich mit reinarbeiten. Und dann hocken wir so zusammen. Dann sagt mein Bruder irgendwann so, ja, blauer Pfau vom König Ludwig ist ja das Lieblingstier.
König Ludwig, der Vogel, ist der
genau.
Blaue Pfau, ja, natürlich.
Und
ja.
Das ist sein Lieblingstier gewesen. Und er googelt auf einmal und dann sagt er, Pavo. Ich schaue ihn an. Ja, so heißt dein Restaurant jetzt. Hä? Klingt cool. Welches Restaurant? Ja, von dir. Das, was du machen willst. Pavo. Ja, das ist übersetzt auf dem Asiatischen heißt das Pavo. Der blaue Pfau ist Pavo. Ach, cool. Kann man sich gut merken. Ist lässig, ist jung. Und so ist immer auf den Namen gekommen, Pavo, durch meinen Bruder. Und so haben wir dann wirklich gesagt, okay, wenn wir das Konzept machen, wir arbeiten so 5-10% asiatische Nuancen mit rein, aber bleiben unserer Linie schon irgendwo treu, aber tun halt wirklich mit diesem Sharing-Konzept.
Gib doch mal ein Beispiel.
Boah, gutes Beispiel. Unser gedämpftes Brötchen zum Beispiel, der Baoban. Ist ein Klassiker, den haben wir im normalen Restaurant und im Pavo. Also den fahren wir wirklich gleich. Das ist einfach ein gedämpftes Brötchen mit Pulled Pork, Sesam, Koriander, Röstzwiebel. Ist einfach so, man kann es nicht Burger nennen, es ist einfach so ein kleiner Zwischensnack, ganz
es ist,
klein,
es ist so
fein.
Eine, so eine Mischung eigentlich zwischen, in dem Fall amerikanisch und asiatisch.
Genau, richtig. Und trotzdem durch das Pulled Pork wieder ein bisschen mehr so mit Kümmel und so gemacht, kommst du schon wieder in die bayerische Küche mit rein und einfach das zu kombinieren, mega cool. Und so ist das entstanden und einfach manchmal asiatische Nuancen wie die, im Moment haben wir den Reh im Speckmantel im Hauptgang, aber dazu haben wir wieder einen Betesalat süß-sauer.
Ah.
Also genauso, wir haben da die klassische deutsche Küche auf gut Deutsch mit Speckmantel und dann fahren wir einfach mit einem Betesalat süß-sauer rein. Hä? Aber die Kombination ist halt mega passend und stimmig. Aha. Und so probieren wir wirklich vieles aus und geht nicht, gibt's nicht, sage ich immer zum Team.
Also es ist, also du fährst zweigleisig, das in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, normale Restaurant.
Ja.
Und da gibt es wahrscheinlich auch Klassiker.
Richtig. Also wir haben zwei Restaurants von einer Küche, ein Team, eine Küche, zwei Restaurants, so kann man sagen. Dann hast du natürlich, mittags hast du den Wurstsalat, den Kaiserschmarrn oder doch das Rinderfilet oder die Seezunge. Und nachmittags dann Kaffeekuchen und am Abend haben wir wirklich in der Abendkarte, eine hochwertige Abendkarte, wo es kein Kaiserschmarrn mehr gibt oder Wurstsalat, sondern wirklich, da gibt es auch das klassische Wiener Schnitzel natürlich auch, aber das dann wirklich im Butterfett ausgebacken, also wie es klassisch gehört, mit der Kapersardelle, also da verfahre ich komplett auf Klassik, aber wenn du die Seezunge möchtest, kannst du natürlich auch eine schöne Seezunge bei mir essen. Hausgemachte Pasta auch dazu und einfach
und dann eben als zweites daneben das kleine, kleinere Pavo.
Kleinere, genau, das Pavo hat 5 Tische, maximal 19 Personen.
Oh, können das
wir
ist
da,
wenig, aber
genau.
Das musst du auch erklären, warum es so wenig sein müssen fast schon. Ja.
Also wirklich, weil alles aus einer Küche rauskommt, ein Team. Das normale Restaurant kommt ja von der gleichen Küche raus und dann das Pavo mit den 5 Tischen, mehr machen wir eh nicht. Also das soll klein und exklusiv sein und das ist was Besonderes. Und das ist uns wichtig und deshalb haben wir gesagt, wir lassen es klein und fallen, weil wenn du irgendwann sagst, du machst jetzt 10 Tische Pavo, dann ist nicht mehr die Exklusivität. Und so schaffen wir es, dann geht uns auch das Geschirr aus, also mehr als 19 geht nicht. Und es soll einfach das Besondere sein, wo wir uns austoben können, experimentieren. Es hat ein fixes Menü, wo die Leute dann manchmal auf der Karte sagen, was macht er jetzt da? Würde ich jetzt so nicht bestellen. Und das Schöne ist, die lassen sich alle drauf ein.
Die sagen, ich nehme jetzt einfach so, wie es da steht. Das wird schon Sinn machen.
Ich sage immer, die Menschen sind in ihrem beruflichen Alltag so eingespannt, dass die einfach am Abend dann, wenn sie im Restaurant sind, einfach abschalten können. Einfach sich berieseln lassen, mit auf die Reise kommen und wirklich ganz anders. Mhm. Und so soll es sein und unkompliziert.
Du hast ja gesagt, deine Eltern, und das ist natürlich etwas, was man auch in vielen Gastrofamilien, was vielleicht Konfliktpotenzial sein könnte, wenn die Jungen kommen und sagen, so Papa, mach mal Platz, jetzt mache ich alles anders. Ich komme zwar zurück in den elterlichen Betrieb, aber ich will jetzt eben alles anders. Und es war eben bei euch nie ein Thema. Also ihr habt immer diesen, du, deine Geschwister, diesen Vertrauensvorschuss bekommen von deinen Eltern, dass die gesagt haben, wir haben es so gemacht, ihr macht es anders, fangt es mal an.
Genau so war es auch. Also wirklich, die haben immer gesagt, wie mein Vater gesagt, vor 20 Jahren haben wir so gekocht. Heute kocht ihr Jungen schon wieder ganz anders. Warum soll ich euch da reinreden? Ihr macht es doch super. Und der Erfolg gibt uns ja recht. Also er sagt immer, solange die Zahlen und alles passt, Simon, tobt dich aus. Ist doch alles gut. Natürlich war damals, wo ich gesagt habe, ja, ich will ein Gourmet-Restaurant machen, der erste Moment von den Eltern,
da Simon, oben,
ja, hier oben.
Wo man diese Serpentinen hochwackeln muss.
Richtig, bist du dir sicher? Das heißt schon, dass du auch da sein musst und dass die Leute dich auch sehen wollen. Ja, bin mir sicher. Dann haben sie irgendwann, abends im Bett, haben sie erzählt, gesagt, ja, was sollen wir jetzt machen? Ja, eigentlich, der Simon war nur in diesen Stationen, wenn wir das ihm jetzt verwehren. Dann heißt irgendwann, schau, ihr habt es verwehrt, hätte ich es doch gemacht. Mhm. Jetzt lassen wir ihn einfach machen. Dann haben sie gesagt, okay, es sind zwar, jetzt als Zahl 20.000 Euro in Geschirr, Porzellan und so weiter und Besteck reingelaufen, da ist Pavo sich ja komplett vom Normalen abhebt und anders ist. Wir haben angefangen damals, Pavo, 3 Tische, maximal 9 Personen. Das war der Start. Klein und fein. Im Hintergedanke schon immer, dass wir dann hinten in die Stube Wolke gehen, 5 Tische, maximal 19, würde funktionieren. Aber wir haben ja Gourmet-Restaurant im Allgäu gemacht. Hallo? Mhm. Du bist jetzt nicht in München, wo du jetzt sagst, okay, ja, da sind einfach so viel Einwohnerdichte, ja, das läuft eh.
Das läuft so oder so.
Das läuft genau so oder so. Also, ja. Ja. Und dann haben wir gesagt, nee, wir trauen uns das jetzt, den Schritt. Und so ist es dann entstanden. Ja.
Und wie dein Buch daraus entstanden ist, dieses Buch Gipfelgenuss, darüber sprechen wir dann nach den 11 Uhr Nachrichten. Bis hierhin vielen Dank.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Bei uns heute zu Gast ist der junge und ehrgeizige Küchenchef Simon Schlachter. Er hat ein Restaurant auf dem Falkenstein im elterlichen Betrieb, Pavo heißt es. Und er hat über das, was er da treibt und tut und kocht, zusammen mit seiner jungen Gruppe ein wunderschönes Kochbuch geschrieben. Gipfelgenuss heißt es, meine Allgäuer Küche. Und ein paar dieser Rezepte wollen wir dann auch gleich mal ein bisschen vorstellen. Und wann hast du das denn auch noch bewerkstelligt, neben all der vielen Arbeit, die du sonst so hast? Also wie gesagt, ein Hotel zu haben, 2 Restaurants parallel zu führen, das ist ja alles eigentlich mehr als nur ein Fulltime-Job. Und dann hast du noch gesagt, jetzt mache ich auch nur ein Kochbuch. Wie kam es denn dazu?
Ja, nach dem zweiten Lockdown oder während dem zweiten Lockdown kam mir irgendwann die Idee, ich wollte schon immer machen, ein Kochbuch. Dann habe ich gesagt, boah, zeitlich musst du echt Zeit haben, bis das fertig ist. Dauert einfach.
Ja.
Und wenn, dann wollen wir es perfekt machen, dass die Rezepte alle funktionieren, schon mal gekocht sind, dass es perfekt ist und schöne Bilder. Und dann habe ich mein Team damals im zweiten Lockdown angerufen, du, was macht sie alles? Ja, uns allen ist irgendwie langweilig. Wir wollen irgendwie wieder arbeiten, wir wollen was machen. Dann habe ich gesagt, okay, komm, wir machen ein Kochbuch. Oh, cool. Erste Resonanz so, echt jetzt? was macht er jetzt? Ja, nee, ein Kochbuch. Ja, so, es soll nachkochbar sein. Es sollen Rezepte vom normalen, Familienrezepte, allgemeine Rezepte und Pavo. Dass für jeden was dabei ist. Es ist jetzt zum Beispiel auch die perfekte Ente mit drin.
Genau,
es soll,
sowas finde ich immer klasse.
Es soll das Handbuch sein. Es soll nicht das typische Kochbuch sein, sondern ein Handbuch. Jetzt ist das die Weihnachtszeit. Ich habe irgendwo im Simon sein Buch mal die perfekte Ente gesehen. Cool, jetzt hole ich mir die Idee von ihm. Mhm. Der reibt die Ente nach dem Garen, tut er noch Ahornsirup bestreichen.
Ja.
Oh, das ist ja eine gute Idee. Das probieren wir jetzt aus. Und wirklich so ein Handbuch soll es auch sein. Und auch geschichtlich vieles erzählt vom Falkenstein und nett erzählt, sodass es dich wirklich auf eine Reise mitnimmt.
Sehr, sehr schöne Fotos.
Auch ganz wichtig, also das haben wir mit der Vivi D'Angelo, haben wir die Fotos gemacht mit ihr zusammen.
Sowohl von der beeindruckenden Landschaft als auch sehr beeindruckende Food-Fotos.
Ja.
Also die sind ganz toll.
Danke.
Wirklich,
vielen
die sind sehr, sehr schön. Also, und es ist schwer, Food-Fotografie, das wissen wir.
Ja, und das war wirklich auf einer Wellenlänge. Also die Vivi D'Angelo haben wir damals mit Feinschmeckern einen Artikel gemacht und dann habe ich die kennengelernt. Dann habe ich gesagt, wenn ich ein Kochbuch mache, mit dir. Mhm. Und so ist es dann wirklich entstanden. Haben wir wirklich in 3 Wochen haben wir 60 Bilder gemacht. Mhm. Mit ihr, also wir haben komplett 3 Wochen jeden Tag gekocht, konnten die Rezepte perfekt kochen, aufschreiben, rezeptieren, das Bild dazu. Und dann haben wir mit dem Verlag zusammen dann die Gliederung gemacht und alles. Mhm. Natürlich sind danach noch Bilder entstanden, wo wir gesagt haben, ah, das gefällt uns jetzt doch nicht mehr, da wollen wir doch das machen. Manche Produkte haben wir einfach im Frühjahr, wir haben damals das Buch im Januar fotografiert. Natürlich gab es da noch keinen Spargel. Mhm. Haben wir natürlich noch ein zweites und ein drittes Shooting gehabt. Und so ist wirklich dieses Buch entstanden. Und es sollte wirklich ein Nachschlagwerk sein, einen Gast auf die Reise bringen, das Allgäu mit verkörpern, den Falkenstein, also mein Berg, und einfach nett erzählt. Also wirklich, das nimmt dich auf eine Reise.
Dann koch mal was zusammen, würde ich vorschlagen, lieber Simon. Also du hast gerade erklärt, du hast versucht, in dem Buch eine Mischung zu machen zwischen Allgäu und kreative Küche bzw. Innovation. Du hast auch versucht zu sagen, ja, das sind auch ein paar Rezeptideen von meinem Sterne-Restaurant drin, aber auch ein paar Klassiker. Und du sagst, du hast Tipps drin, so nach dem Motto, wenn du das und das machst, dann probier es doch mal aus oder richte das so und so an. Und wir nehmen uns jetzt einfach mal relativ willkürlich 2, 3 so Lieblinge von dir da raus oder von Rezepte, wo du glaubst, die gehen einfach gut her und die macht über die Rippen jetzt einmal. Was hast du denn jetzt ausgesucht?
Genau, ich habe einfach zum Start mal die Kürbiscremesuppe gemacht, weil viele Gäste sagen dann immer, Simon, deine Kürbiscremesuppe, die ist so gut, die ist so gut. Wie machst du die? Dann habe ich immer gesagt, okay, die muss mit rein. Zum Ende kam jetzt heraus, dass die Gäste immer so erschrocken sind. Was? Der Simon macht da auf 400 Gramm Kürbis auf gut Deutsch, einen halben Liter O-Saft dazu, einen halben Liter Apfelsaft, einen halben Liter Gemüsebrühe.
Das ist mir jetzt auch neu. Gemüsebrühe, klar. Ja. Aber O-Saft und Apfelsaft in der
richtig.
Kürbissuppe?
Ja, Ingwer
da
natürlich
her.
Auch.
Ja, Ingwer ist klar.
Ja. Aber wirklich, ich tue nicht eher durch die Fruchtigkeit, durch den Apfelsaft, durch den Orangensaft, bringe ich mehr Fruchtigkeit rein in die Kürbissuppe und sie ist nicht so schwer, sondern schön leicht und einfach gut zu essen und die bringt und wirklich der Kürbis eher im Hintergrund, eher als Geschmack noch und als Konsistenz und Farbe, aber wirklich durch diese Fruchtigkeit wird die leichter, die Suppe. Und das sind einfach so die Tipps, wo du sagst, das probieren wir jetzt auch.
Aber du hast Gemüsebrühe oder schwitzt du den Kürbis an, also brätst du den an als Geschmacksgeber oder tust du den in die Gemüsebrühe rein zum Garen und dann ganz klassisch pürieren?
Wir tun eigentlich einen klassischen Ansatz machen, den Kürbis, den Hokkaido-Kürbis kleinschneiden mit Zwiebel, Knoblauch, Zitronengras, Limettenblätter.
Wenn man sie
Besonderheit,
kriegt.
Genau, wenn man sie kriegt. Beim Asiamarkt gibt es das meistens. Anschwitzen, dann geben wir noch ein bisschen Sweet-Chili-Soße rein. Aber die ohne Geschmacksverstärker, ganz wichtig.
Oh ja.
Ja, mitunter, also da gibt es Unterschiede. Wirklich die ohne Geschmacksverstärker, Sweet-Chili-Soße.
Dann steht das drauf? Kann ich das sehen, wenn ich kaufe?
Kann man sehen, kauft.
Wirklich, weil das ist wichtig, ja.
Das ist eigentlich die teurere. Immer,
ja,
und die,
immer die teurere.
Immer die teure, aber das ist die bessere. Und dann geben wir noch ein bisschen Kürbis, bisschen Curry, Kurkuma dazu, löschen das Ganze mit Weißwein ab, reduzieren den Weißwein und dann kommt der Gemüse vor, Orangensaft, Apfelsaft dazu, kochen das weiter ein und dann ist bei unserer Kürbissuppe keine Sahne drin, sondern dann gilt noch dazu zusätzlich Kokosmilch.
Ah.
Und wir geben halt, dass wir ein bisschen diese Cremigkeit noch mehr kriegen, geben wir noch Mascarpone rein. Mm. Wenn man natürlich Veganer hat, kann man die Mascarpone auch rauslassen und einfach mehr Kokosmilch nehmen.
Mhm.
Und das ist aber die Besonderheit.
Jetzt hast du gerade das Stichwort gegeben, lass uns da schnell nachhaken, bitte. Vegane Küche. Es gibt natürlich viele Leute, die sich fleischlos ernähren. Seit vielen Jahren ist ja kein Problem. Das habt ihr, für die habt ihr genug auf der Karte. Wenn jetzt jemand sagt, ich bin aber Veganer, geht ihr drauf ein? Muss man
natürlich,
heutzutage, gell?
Natürlich, man muss offen sein. Und es ist nicht kompliziert, vegan zu kochen. Man muss nur seinen Kochstil ein bisschen ändern. Man hat halt, okay, man verzichtet auf die Butter, auf die Sahne, auf die Eier und
auf
so.
Auf die Eier, ja.
Aber es gibt so gute Ersatzprodukte heutzutage. Und im Endeffekt, wenn man sich manchmal so im Kopf fasst, dann denkt man sich so, im Moment haben wir das Blumenkohl-Variation drauf. Also da machen wir ein Risotto rein aus Blumenkohl.
Habe ich auch
also
schon
da
gemacht.
Ist kein Reis.
Das ist super.
Super gut. Du hast
ja
völlig dieses Gemüse. Da ist nichts drin. Also es ist ein Risotto von Blumenkohl. Dann haben wir einen Crunchy, einen rosa, einen wilden Blumenkohl. Also alle Farben. Und dann geben wir da noch so Sesam-Crunch oben drauf mit Nori-Algen. Dann hast du klar Alge,
ja,
hat aber diese leichte Fischigkeit, also das Meer.
Das Pikante ist
das Pikante,
da drin,
genau.
Ja. Umami,
und,
wie man so schön sagt heutzutage.
Und das rundet das Ganze ab und so, das ist ein veganes Gericht, aber trotzdem vollmundig, angenehm zu essen. Also man muss da heute offen sein. Und ich sage, wir haben oft veganes Gericht bei uns auf der Karte, immer, das haben wir eingeführt. Und wenn natürlich die Veganer, die kommen dann, ja, können wir was Veganes machen? Ja, natürlich, dann lassen sie uns freie Hand, dann toben wir uns da aus in der Küche.
Mhm.
und es ist nicht kompliziert.
Muss man heutzutage schon anbieten, gell? Dass man auf die verschiedenen Bedürfnisse, die die Menschen und die Gäste einfach haben, eingeht. Wie gesagt, der eine fleischlos, der nächste vegan, der nächste verträgt auch was nicht, sagt, bei mir darf kein Pilz drin sein oder was weiß ich, das gehört dazu. Ja.
Das ist ja genau die Herausforderung, sage ich immer so. Das ist kein Problem, sondern es gibt auch Unverträglichkeiten und das geht nicht. Dann lassen wir das raus. Mhm. Aber wir finden einen super Ersatz immer. Mhm.
Also es gab mal eine Zeit, wenn man da wirklich fleischlos essen wollte und gesagt hat, ja, ich möchte was ohne Fleisch, dann hat man halt ein bisschen gedämpftes Gemüse bekommen. Vielleicht noch mit einer angerührten Backerlsoße. Da war dann der bunte Gemüseteller. Das, ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo der Gast sich damit zufrieden gibt. Ne?
Geht auch gar nicht mehr. Nee, und der soll ja sagen, boah, das war so gewaltig, da muss ich wieder hin.
Aber die Kokosmilch halte ich tatsächlich auch für einen guten Tipp. Denn wenn jemand sagt, Sahne, ja, oder mir ist es, also muss gar nicht ideologisch bedingt sein, dass man vegan essen möchte, sondern einfach, dass man sagt, ich gucke ein bisschen auf die Kalorien zum Beispiel oder sowas, dann ist doch Kokosmilch, ich finde es schön, mit Kokosmilch zu kochen.
Ja, und hat auch wieder eine Fruchtigkeit mit drinnen.
Und gibt eine schöne Sämigkeit rein, gell?
Natürlich, sehr gut. Nee, und das wäre die Kürbissuppe, so zum Starten.
Ja.
Im Endeffekt Zubereitungszeit. Ungefähr eine halbe Stunde.
Das ist sowieso auch ein Thema. Man kann in einer halben Stunde jeder von uns was Feines, Frisches kochen.
Ja, auf jeden Fall. Jeder.
Niemand muss zum Burgerstand rennen.
Ist so. Es ist
halbe super. Stunde kriegt man was hin.
In dem Kochbuch uns was wichtig, dass das super erklärt ist, dass es funktioniert. Und wirklich eine halbe Stunde. Ich verstehe auch, das war auch wichtig, von dem, wo wir das Kochbuch geschrieben haben. Es dürfen keine Rezepte drin sein, die jetzt 5-6 Stunden dauern. Das macht keiner mit. Also wir haben natürlich jetzt auch zum Beispiel die Rinderbacken drin. Das ist eine halbe Stunde Vorbereitung.
Ja, aber das schmort ja dann alleine.
Im Ofen.
Das ist ja,
man kann zur Arbeit gehen, den Ofen laufen lassen auf niederer Temperatur.
Und am Abend kommt man rein.
Genau, und hat die fertig. Perfekt. Mhm. Hat ein mega frisches, cooles Essen.
Mhm. Was machen wir noch?
Ein
Fischerl vielleicht.
Ja, da hätten wir unseren sanft gegarten Saibling von der Bergfischzucht aus Gunzesried. Bekommen wir den immer. Eine Top-Qualität, also ganz kleine Fischzucht, die nur Saibling produziert. Und dazu haben wir ein Blumenkohl-Creme. Oben wilden, bunten Blumenkohl und crunchy Blumenkohl. Und dazu eine Beurre Blanc. Eigentlich ein sehr klassisches Gericht, Blumenkohl, Saibling, Beurre Blanc. Aber natürlich, wenn man es im Buch dann sieht, ein bisschen modernisiert, angerichtet und so weiter. Aber es ist einfach so, du hast den ganz sanft gegartenen Saibling.
Was heißt das sanft gegart? Welche Temperatur? Wie lang?
Genau, wir tun den ganz scharf auf das Filet zuputzen, ganz scharf auf der Hautseite nur anbraten. Dann geht dieser Saibling in den Backofen bei 60 Grad, in den vorgeheizten. Und dann wird er gar gezogen. Also wirklich dann auf der Hautseite, auf der Fleischseite, auf dem Blech gehen, bei 60 Grad 10, 15 Minuten garen. Rausnehmen, die Haut vorsichtig abziehen und dann hast du einen ganz glasigen, schönen Saibling. Nicht das Eiweiß ausgetreten, sondern ganz geschmackvoll den Fisch. Und dazu dann diese Beurre Blanc mit dem hohen Butteranteil.
Eine Beurre Blanc müssen wir kurz erklären. Das ist einfach ein großer Klassiker, kommt aus der französischen Küche. Richtig. Beurre Blanc, weiße Butter. Ja. Wird dort in der Regel, glaube ich, wirklich zu Fisch gereicht.
Ist ein Klassiker. Mhm. Also wir machen sehr viel mit Beurre Blanc. Im Endeffekt, es ist eine Weißweinreduktion. Ganz kräftig, mit hochwertigem Weißwein runterreduziert.
Also dann mit Gemüse runterreduziert?
Genau,
oder?
Zwiebel, Knoblauch, Schalotten, ein bisschen Wurzelgemüse eingekocht, Weißwein abgelöscht und dann wirklich den Weißwein ganz lang eingekocht und dann wird kalte Butterflocken eingemixt.
Also einmontiert.
Genau, einmontiert und dann kriegt die so eine schöne Sämigkeit und eine schöne Konsistenz. Und dann
hat
wird
eine schöne Säure, so eine leichte Säure.
Richtig, und die natürlich zum Fisch wieder, der natürlich keine Säure hat und dann das Blumenkohlpüree, wo eine Fruchtigkeit auch ein bisschen mit drin hat, weil wir gehen bei dem Blumenkohlpüree zum Beispiel, geben wir uns schon Spritzer Jusu-Saft dazu, dass einfach nochmal so eine Zitrussäure kommt. Das ist perfekt.
Wenn jetzt im Frühling, wenn alles wieder wächst und gedeiht, ein bisschen Zeit wird es noch dauern, aber bei euch auf dem Berg, da gibt es bestimmt irgendwo einen schönen Waldmeister, eine Flecke, da hängst du mal einen getrockneten Waldmeister rein und lässt du mal das Aroma abgeben. Ich glaube, das könnte großartig sein.
Das ist eine sehr gute Idee. Werden wir ausprobieren. Wir sind natürlich auch sehr viel im Wald unterwegs und sammeln die ganzen Klee und alles.
Steht auf der Karte Saibling nach Bettina. Nein, das hat man bei mir daheim einfach gemacht. Also ich erzähle es immer gerne, meine Sippe mütterlich sicher seid, kommt aus dem Böhmerwald. Ja. Von daher ist auch eine große Affinität da zu diesen Waldgewürzen, sage ich jetzt mal in dem Fall, oder Waldfrüchten. Und wir haben da in der Küche so seltsame Sachen damit gemacht, eben, dass wir Waldmeister muss man ja abtrocknen, damit er das Aroma entfaltet, dass wir dann das Bündel zusammengebunden haben und dann eben nicht nur als klassische Maibowle, sondern wir haben das dann zum Beispiel eben in so eine Reduktion reinkenkt und haben dann Fisch.
Kann man super vorstellen.
Ja, schmeckt bestimmt toll.
Doch,
mega. Probierst du es mal aus.
Auf jeden Fall. Ja, wir sind ja wirklich auch viel im Wald unterwegs mit unseren Köchen und so. Mhm. Dann werden wieder die Fichtensprossen, die kleinen gesammelt, dann der Klee. Bei uns am Wald wächst ja eh der Klee, wie Unkraut auf gut Deutsch. Für die Desserts brauchen wir dann den Klee wieder und es ist einfach, die Natur gibt dir so viel her. Also es macht einfach nur Spaß.
Da haben uns aber auch, muss man ganz ehrlich sagen, da haben uns so ein bisschen die Skandinavier in diese Richtung gelenkt, gell?
Ja.
Das ist schon so.
Die haben uns mal
also
wieder
die
zum
haben
Aufwachen
wirklich
gemacht.
Angefangen so mit ihren Moosen und Flechten. Die haben ja irgendwie alles auf einmal in der Küche verwendet. Da haben wir ja bloß noch so staunen müssen.
Ja.
Das berühmte Tannenwipfeleis und was die so alles trieben haben. Und das hat dann natürlich, ist dann wieder zu uns runtergeschwappt in den Süden.
Ja, man hat es irgendwo wieder vergessen so. Ja. Aber eigentlich, es wächst ja alles vor der Haustür. Der Bärlauch, das wächst alles vor der Tür. Und man muss sich nur die Arbeit machen und einfach rausgehen. Aber es ist auch schön für die Auszubildenden zu sehen, ach, Bärlauch wächst so.
Mhm.
Ach, den kann man, den, also ich kenne das nur, den kann man so kaufen im Supermarkt. Nee, jetzt gehen wir mal sammeln. Ach, cool.
Mhm.
Ja. Und wenn sie dann sehen, was man daraus macht, gut ab.
Also jetzt haben wir den Saibling, wir haben die Beurre Blanc, jetzt fehlt noch die Blumenkohlcreme. Wie machst du die? Ganz einfach.
Die Blumenkohlcreme, im Endeffekt die Blumenkohl. Röschen, die Abschnitte kann man auch nehmen, wenn man die schönen Röschen zugeputzt hat, tun wir einfach nur in Sahne, Butter, bisschen Limettensaft und Cayennepfeffer einkochen in einem Topf, alles in den Topf geben.
Also ja, nicht in Wasser, weil dann gibt er die Aromastoffe ins Wasser ab, oder?
Man kann es auch im Wasser, wenn man ganz krass weiß haben möchte, das Blumenkohlpüree, kann man es in Wasser weich kochen. Ich bin eher der Fan, dass der Geschmack komplett konzentriert wird.
Mhm.
Also meine Pürees sind immer eigentlich in Fett gegart. Weil du einfach dann 100% den Geschmack rausziehst. Und
du hast im Produkt,
im Produkt,
also
wir kochen dann
im
das Püree, dann, beziehungsweise wir kochen dann diese ganze Flüssigkeit komplett ein, dass das wirklich eins wird, dann mixen wir das ganz, ganz fein, wird dann zur Not durch ein Sieb gestrichen, dass wirklich keine Klumpen mehr drin sind und dadurch hast du einfach den Geschmack komplett konzentriert. Da noch ein Spritzer Yuzu-Saft oder Spritzer Limettensaft dazu, perfekt.
Mhm. Brauchen wir noch was Süßes.
Was Süßes, da haben wir doch was.
Ja.
Da war ein Klassiker aus meiner Kindheit, der durfte nicht fehlen.
Von wem?
Von meiner Tante Tina.
Von der Tante Tina.
Genau, da waren wir in der Jugend immer. Weil wir Nachmittagsunterricht hatten in der Schule, dann sind wir natürlich immer zu ihr zum Essen gegangen. Es gab immer zwei Gänge.
Also im Fronten unten.
Im Fronten unten, ja.
Mhm.
Also wirklich, das war von der Schule 5 Minuten. Ne?
Mhm.
Und da waren wirklich meine Cousinen, Cousin, meine Geschwister, da waren wir immer am Essen. Also jeder hat irgendwie unterschiedliche Tage. Der eine Dienstag, der andere Mittwoch, der andere Donnerstag. Sie hat immer voll aufgekocht.
Ach.
Zwei Gänge mittags.
Oh.
Erst eine Suppe vorweg.
Okay, ja, was Gescheites.
Und dann gab es immer, da musste der Teller schön ausgekratzt werden, weil der Teller wird ja nochmal genommen. Und dann kam, weil die Kinder haben sich immer alle, egal wie, Tante Tinas Schokoauflauf, bitte mach den wieder, bitte mach den wieder. Und so ist wirklich dann, habe ich gesagt, das darf nicht fehlen, das sind Kindheitserinnerungen.
Ja.
Es ist ein Schokoauflauf auf Haferflockenbasis.
Ja, kurz, wie wird er gemacht?
Genau, im Endeffekt ist es Milch mit Haferflocken, wie ein Haferschleim kochen, aufkochen, auskühlen lassen und danach wird dann das Eiweiß untergekippt, die ganzen Schokolade.
Damit schön locker wird.
Genau, schön locker, dann kommt die, also Butter, Zucker, schaumig geschlagen.
Mhm.
Flüssige Schokolade dazu, dann dieser ausgekühlte Haferschleim dazu, Kakao und dann der Eiweiß zum Schluss untergeschlagen und gehoben im Backofen garen bei 175 Grad, so 30 Minuten.
Ein Traum.
Raus aus dem Ofen, frisch essen. Also wir als Kinder, bei mir steht es mit Rumtopffrüchten drauf, wir als Kinder haben immer die Vanillesoße dazu gehabt.
Ja.
Also es war einfach.
Ja, oder ein paar Beeren.
Oh ja, und ein paar Beeren. Also was sie halt wirklich, sie hat auch im Garten, hat sie Beeren gehabt und alles, dann ist sie rausgegangen, hat die Beeren gesammelt. Beeren, Vanillesoße, Rumtopf, der Schokoauflauf.
Ja.
Was wollen wir mehr? Also
können wir der Tante Tina ein Grüßlein schicken? Lebt sie noch?
Leider nicht mehr.
Schade.
Aber das war für
aber
mich
hier
die beste
lebt
Küche.
Sie weiter.
Hier lebt sie weiter, Buch. Auf jeden Fall.
Und es steht auch drin, oder? Dass das die Idee von der Tante Tina
genau,
ist.
Genau, richtig.
Eine Frage, die ich gerade sofort weitergeben muss an den Simon. Backt ihr euer Brot selber?
Ja, natürlich. Also
schon.
Wirklich
mhm.
für unseren Gast am Abend und fürs Pavo backen wir jeden Tag unser Brot frisch.
Mhm.
eigentlich wird es
mir schon. Das wird oft so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Das tut mir immer leid. Ich bin ein großer Brotfan. Ich liebe gutes Brot. Also vorneweg ein Brot in der Butter, da bin ich ja schon wirklich glücklich. Aber wenn es gut ist, gell? Und da kriegst du so ein Körbel, wo du denkst, oh weh, das steht jetzt auch schon irgendwie seit 3 Stunden rum und niemand hat sich die Mühe gemacht,
Frühstücksbrötchen,
das abzudecken. Oder genau, das Frühstückssemmerle liegt da noch. Und dann denke ich mir immer, da ist schon schön, wenn da ein Gast wird, ein Augenmerk drauf legt.
Nee, ja? Das ist uns auch sehr wichtig. Wir haben unsere eigene Gewürzmischung gemacht. Unser Brot ist würziger als die anderen. Also es ist ein Natursauerteig mit unserer Kräutermischung mit drin und backen wir wirklich jeden Tag in der Früh, wird das Brot abgedreht, gegangen lassen und am Abend wird es dann frisch gebacken, dass es noch schön warm an den Tisch kommt für den Gast. Also du weißt einfach, was drin ist. Und wirklich, der Teig wird immer 24 Stunden geruht. Also
diese Gehzeit.
Die Gehzeit musst du einhalten und Brot sein, geht nicht schnell.
Nein.
Brot muss Zeit haben.
Ja.
Und das ist wichtig. Aber da weißt du, was drin ist. Ist so. Und sowas ist uns auch wichtig. Und dazu ein schönes Griebenschmalz oder die aufgeschlagene Butter mit Limone oder wie auch immer. Mehr braucht man nicht.
Nee, mehr braucht man nicht. Es sind immer die einfachen Sachen.
Richtig.
Wenn die gut sind, dann bist du doch glücklich damit, finde ich.
Ja.
Gell? Ein guter Kartoffelsalat. Ich habe einen anderen Koch mal hier gehabt, der hat gesagt, wenn bei ihm ein neuer Koch anfängt, dann lässt er ihn zuallererst einen Kartoffelsalat machen. Und je nachdem, wie der ausfällt, sagt seine Frau immer, au weh, der bleibt nicht lang. Oder schon, ja, je nachdem. Das stimmt. Also, das ist so.
Ja, oft ist das Einfache, wo vergessen wird, sage ich immer. Also es muss immer die Waage halten. Es gibt Klassiker, die sind top, wie zum Beispiel jetzt vorhin Käsespätzle. Die brauchst du nicht neu erfinden. Die sind so, wie sie sind. Am besten natürlich geschichtet. Perfekt. Oder das Brot, das Hausgebackene, wo für uns. Letztes Mal hatte ich ein Gespräch, sagt die Gäste, ja, wo kriegen sie ihre Sachen her? Ist Regionalität ihnen wichtig? Dann denke ich mir so, boah, jetzt muss ich ja kurz mal überlegen. Für uns ist so vieles selbstverständlich, dass wir die Bauer vom Bauern unten fürs Eis machen wir selber komplett. Da kriegen wir die Milch vom Bauern aus dem Tal. Wir pasteurisieren die selber, dass wir sie nehmen dürfen. Die Eier sind 15 Minuten weg. Der Saibling von der Bergfischzucht, das Reh
aus der, Jagd
vom aus der Jagd, heimischen Jagd vor der Haustür. Du weißt nicht, vielleicht ist vor 2 Wochen noch unten.
Das Kalbfleisch ähnlich.
Ja, also für uns ist vieles selbstverständlich. Für andere, die müssen da groß Werbung machen, dann haben wir gedacht, oder die Person sagt dann, warum machst du da nicht groß Werbung? Dann sage ich so, für mich ist das selbstverständlich.
Für
mich
ist das normal.
Für uns ist es normal, dass das einfach vor der Tür wächst oder ist. Und so, dass wir in dieser gesegneten Gegend sind, also muss ich das sagen, ein Traum.
Die Käsespatzen. Du hast gesagt, du machst sie auf Vorbestellung, aber nicht mehr so auf der Karte, weil das kann man nicht machen, musst du erklären.
Genau. Ja, ich habe einfach gesagt, Käsespatzen kannst du im Allgäu überall irgendwo haben. Und ich habe gesagt, das sollen die anderen dann machen. Bei mir können die Leute, probiert es was anderes aus, was Neues, was Jüngeres. Allerdings, wenn manche sagen, wow, Simon, kannst du mal Käsespätzle machen? Ja, da mache ich die schon. Aber dann ist mir wichtig, dass ich die in der Kokotte mache, dann wirklich die frisch mache, frisch vom Wasser raus, einen schönen Bergkäse mit rein, also wirklich unsere Bergkäsemischung. Dann wieder eine Schicht dazwischen, dann kommt ein bisschen Nussbutter dran, dann wieder Käse.
Also es muss frisch gemahlener Pfeffer.
Frisch
wenn sie wirklich gut schmecken sollen, muss man sie frisch ins Wasser machen. Kann man nicht warm halten oder nach 2 Stunden aus der Reine raus.
Geht schon, aber das ist qualitativ.
Ist nicht der gleiche
Genuss. Das ist nicht der.
Und deswegen hast du sie nicht auf der Karte.
Genau. Und dafür habe ich gesagt, okay, wenn ich es mache, dann machen wir die wirklich auf Vorbestellung und dann wirklich top frisch. Aber eigentlich versuche ich immer, dass die Leute das andere, das Jüngere, das Modernere wieder ausprobieren, weil dann sagen sie, boah, Simon, das war noch besser.
Jetzt hast du in deinen jungen Jahren schon so viel erreicht. Was hat man denn da noch für Ziele? Oder was hat man? Man sollte ja natürlich immer Ziele haben, aber was hast du denn für welche? Was kann denn jetzt noch besser werden, anders werden? Wo willst du denn hin? Also was ist die Marschrichtung?
Ich sage immer, Stillstand ist Rückgang. Also du musst mit der Zeit gehen. Natürlich bin ich ja nicht nur steif in der Küche drin, sondern bei mir ist alles solche. Ich bin dann die Zimmer kontrollieren wieder, dann bin ich da unterwegs im Hotel, dann bin ich da unterwegs.
Also im ganzen Betrieb?
Im ganzen Betrieb bin ich überall unterwegs, weil ich sage einfach, das muss einfach passen. Und klar, weiterhin wollen wir mehr in Wellness ausbauen bei uns am Falkenstein oben. Vielleicht irgendwann noch ein Pool. Also das ist natürlich das, was uns noch fehlt. Also Wellness haben wir jetzt klein und fein. Der wird jetzt wahrscheinlich nächstes Jahr modernisiert wieder, ins Neue jetzt gebracht. dass wirklich auch Rückzugsorte für deine Hotelgäste hast, dass sie einfach so Liegenischen haben, so Kojen und einfach ein bisschen was. Wenn wir Pool bauen, haben wir gesagt, dann muss das kein riesen 25 Meter Becken sein, braucht keiner. Die wollen ein warmes Wasser, ein bisschen planschen, einfach den Ausblick genießen, was will man mehr? Also langweilig wird es uns nie. Irgendwann vor der Haustür wollen wir auch schauen, dass das vorm Haus alpiner Hochgarten wird, also eine Gartenanlage auch, dass wirklich so der Gast ankommt und sagt, boah, das ist, ich bin im Paradies.
Und Küche verändert sich ja sowieso ständig. Wenn wir wirklich mal überlegen, wie wir vor 20 Jahren essen waren, wie wir vielleicht vor 30 Jahren, da warst du noch nicht auf der Welt, aber ich schon, essen waren und wie sich das verändert im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, das ist schon verrückt.
Ja, da sind wir wieder bei Stillstand ist Rückgang. Also man geht mit der Zeit, man muss nicht auf jeden Trend aufspringen, sage ich immer. Es gibt Produkte, das sage ich, mega cool, stehe ich voll dahinter, aber es gibt auch Trends.
Ja.
Da sage ich immer so, wir fahren eine Linie, die fahren wir sehr gut und natürlich probieren wir immer neue Sachen aus, weil ich versuche immer, dass wir nicht die gleiche Karte, was wir letztes Jahr hatten, wiederfahren, sondern wir schauen die Karten gar nicht an, die alten, sondern wir schreiben was Neues. Ah, cool. Mhm. Dann kommt wieder mit einem Koch mit einem neuen Produkt und sagt, hey Simon, das habe ich jetzt gesehen, probieren wir was aus.
Ja.
Entweder schmeckt es gar nicht oder man sagt, okay, braucht man nicht, ist ein Trend. Oder man probiert
es. Also es gibt ja so Sachen, wo man ein bisschen schon ins Grübeln kommt, wenn man gerne isst. Zum Beispiel was wie Molekularküche. Also ich weiß nicht so recht, wenn man anfängt in der Küche dann mit viel, also wenn die Küche aussieht wie ein Chemiebaukasten, habe ich persönlich ein Problem. Also das ist für mich nicht mehr, das hat für mich mit Kochen nichts zu tun. Ich weiß schon, was die da treiben und dass die dann reduzieren und machen und tun und mit Stickstoff hin und was weiß ich und immer noch versuchen, den absoluten Geschmack rauszuholen. Aber das weiß ich nicht. Also ich würde persönlich so nicht gerne essen gehen.
Ja, ich sage immer, du kannst mit, klar, molekular, das war damals so ein ganz extremer Hype, das war völlig... Da war das so, da dachte jetzt, wie entwickelt sich die Gastronomie, jetzt wird sie komplett freaky, hat sich aber auch eingependelt. Wir nutzen natürlich heute schon Techniken von der also wirklich Techniken, wie zum Beispiel das Agar-Agar, das ist ein Bindemittel von der Algen im Endeffekt. Das ist ein natürliches Produkt.
Aber das haben auch unsere Großmütter schon gekannt.
Das genau so ist es.
Das
haben nicht die erfunden, aber damals, das wurde nur vergessen wieder und die haben das wieder neu
so
auferleben lassen.
Nämlich,
und im Endeffekt ist es ein Bindemittel, um zum Beispiel aus einer Mango den flüssigen Saft einen Gelpunkt zu machen, das von der Konsistenz einfach super ansprechend ist und der Geschmack bleibt gleich.
Also man hat da Techniken übernommen, aber so das
richtig, aber sonst, ich sage immer, man muss auf dem Teller auch erkennen, was ist. Also irgendwo muss auch, wenn da jetzt Mango draufsteht, sollten nicht nur Mango-Punkte drauf sein, sondern irgendwo muss auch ein Stück Mango dran sein. Und das ist mir wichtig und das hast du in den ganzen Stationen, in denen ich war, auch gelernt. Also man sollte schon das Gericht verstehen, ganz, ganz wichtig.
Können wir noch eine Lanze brechen grundsätzlich für die Gastronomie? Also du hast erzählt, die ganze Familie ist bei euch involviert.
Ja.
Also nicht nur deine Familie, sondern eben auch die Tante.
Ja.
Und alle sind mit Freude und großer Leidenschaft dabei. So, und jetzt frage ich mal, warum funktioniert das bei euch, was für andere nicht vorstellbar ist, als Belastung empfunden wird, als, oh Gott, wir haben so viel Arbeit. Wo liegt denn da das Geheimnis dieses Zusammenwirkens oder Erfolges?
Ich sage immer, das ist das Gemeinsame. Wir ziehen alle an einem gemeinsamen Weg oder wie sagt man dazu? Also wir sind
Strang.
Genau, im gemeinsamen Strang. So. Ich sage immer, das ist ein Miteinander. Jeder ist ein Teil davon. Deine Mitarbeiter dürfen auch Sachen ausprobieren. Geht nicht, gibt's nicht. Also die sollen so ausprobieren. Da kommt vielleicht eine super coole Idee raus. Hey, cool, das tun wir jetzt ein bisschen abändern und so. Ja, dann kommt's auf die Karte und so. Die entwickeln das gemeinsam und das ist mir sehr wichtig und ein Miteinander. Nur so funktioniert's. Also dass die Leute.
Aber wenn jetzt ein junger Mensch kommt und der vielleicht auch ein Praktikum macht bei euch im Betrieb und dann wirst du sicher immer mit den gleichen Aussagen konfrontiert. Ja, Gastronomie um gar keinen Fall, Hotellerie auch auf gar keinen Fall. Immer arbeiten, wenn andere frei haben und immer an den Feiertagen und man muss so viel Schichten und so viele Stunden machen. Was sagst du denn dem oder der?
Es hat sich verändert. Es hat sich verändert. Also wirklich die Arbeitszeiten sind geregelt. Also die haben ihre 8,5 Stunden. Die Stunden werden geschrieben. Ein ordentliches Gehalt müssen sie heute auch haben, ist Standard, ist ganz, ganz wichtig. Es gibt vielleicht ein paar schwarze Schafe unter uns, aber die werden es auch irgendwann lernen, dass so nicht funktioniert. Und es ist wirklich so, das muss einfach, das Betriebsklima ist sehr wichtig, die Bezahlung ist sehr wichtig und wirklich dieses Gesamte.
Und warum macht es dann Freude?
Ja, weil du wirklich die Leute mit an. Das, weißt du, jeden Tag, du kommst rein und das ist ein Miteinander. Und das macht einfach Spaß.
Ja, und ich meine auch mit dem Gast.
Ja, da macht's Freude. Ja, da macht's Freude. Ja. Es ist wirklich so. Und coole Gäste haben wir, wirklich wiederkehrende Gäste, und das ist das größte Lob, was wir kriegen können. Und wirklich, wenn am Abend die Gäste rausgehen und sagen, boah, mega cool, es war, oder halt wirklich unter Tag auch, wow, ja, super, das ist schön.
Kann man den jungen Menschen, wirklich junge jetzt, also in deinem Alter, ja, vielleicht sogar noch ein bisschen drunter, kann man die für diese, wenn man sagt, ja klar, die gehen ja einfach nur zur Frittenbude und zum Burger, stimmt so auch nicht, gell? Man kann die schon abholen und begeistern.
Natürlich. Und durch das Pavo-Konzept ziehen wir auch viele junge Leute auch mit an. Also wir haben jetzt wirklich was geschaffen, wo die sagen, boah, ich bin ein Sterne-Restaurant. Das war aber total locker und entspannt und hat voll Spaß gemacht. Man wirft auch teilweise mit den Händen essen, also es gibt kein richtig und falsch, die sollen sich wohlfühlen, und so holst du natürlich junge Leute auch ab und die sagen, hey, ich war im Sternerestaurant und das war so cool, ich gehe da wieder hin.
Ich finde allerdings, das Thema Essen und Kochen müsste in unserer schulischen Ausbildung einen größeren Stellenwert einnehmen.
Sollte, ja. Aber es wird halt sehr viel durch schnelle Küchen an Leberkässemmel und weißt, ja, nur so.
Ja, weißt du, dass man wirklich da in der Schule, und das sollte auch nicht nach dem vor dem Schultyp halt machen, dass man sagt, ein bisschen Hauswirtschaft lernt man vielleicht eher in der Mittelschule, ja, aber schon im Gymnasium, oh Gott, da ist ja gar kein Platz oder keine Zeit dafür, das ist eigentlich ein Schmarrn. Stimmt. Also die Franzosen machen es uns davor, da gehen auch die Köche in die Schulen und machen mit den Kindern, also diese Ernährung, Kochen, Schmecken mit allen Sinnen, das ist ein wichtiges Thema. Und wenn wir uns dieses Themas nicht annehmen, glaube ich, werden wir rein volkswirtschaftlich ein Problem bekommen, weil nämlich diese Krankheiten zunehmen werden. Ja. Also nicht nur, dass die Leute zu dick sind oder so Diabetes. Also wir müssen an das Thema ran. Und ich bin ganz immer wichtig, wieder überrascht, dass das noch nicht so...
Ich glaube, da ist die Zeit noch zu unreif. Ja. Es wird irgendwann mehr zum Problem, wie du sagst, werden, aber es kommt. Es kommt. Also ich denke, positiv, dass es kommt.
Ja, es muss kommen. Und ich glaube, vielleicht ist es doch auch so, vielleicht hat sich vor 20 Jahren kaum einer Gedanken gemacht über regionale Lebensmittel. Nachhaltigkeit, produzieren, ja, vor der Haustür, kleine Wege, saisonal kochen. Und mittlerweile denkt man überhaupt nicht mehr drüber nach, weil es selbstverständlich ist.
Ja.
Vielleicht wird es in dem Segment auch mal so werden. Wäre wünschenswert.
Hoffe ich.
Wenn Sie nachlesen wollen, was der Herr Simon da zu Papier gebracht hat mit seiner Crew und seiner Fotografin und seiner Texterin, ich empfehle es, Simon Schlachter, Gipfelgenuss, meine Allgäuer Küche, ein Buch, das Sie ganz bestimmt immer wieder sich vornehmen werden und reinblättern werden und nicht nur wertvolle Tipps finden, sondern auch wirklich schöne, nachkochenswerte Rezepte. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und deiner Familie. Bleibt's dran auf dem Berg.
Vielen lieben Dank.